kapitalistische Verhältnisse erzeugen Neid. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Neid sozusagen ein neutrales Gefühl ist sozusagen, dass wir hätten die ganze Zeit, wenn wir in anderen Verhältnissen leben würden. Oder anders ausgedrückt, ich habe oft das Gefühl, dass so in Debatten, wo es um Neid gehen soll, dass die eigentlich verschleiern, dass es eben nicht um Neid geht, sondern darum, dass wir nicht die gleichen Zugänge haben und dass mit sozusagen so diesem Begriff Neid, das ganz oft so individualisiert wird, dabei geht es eigentlich um Machtverhältnisse.
Würde es Neid eigentlich geben in einer gerechten oder gerechteren Gesellschaft?
Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Long time no see.
Ich weiß, wir haben uns richtig lange nicht gesehen.
Voll lange.
Wie, 2, 3 Wochen nicht? Ja, krass. Ich bin's richtig gewöhnt daran, dass wir uns jetzt einmal in der Woche sehen und find's seltsam, wenn's nicht so ist.
Hast du mich vermisst?
Ja, schon.
Ich dich auch. Und wir haben uns ja wiedergefunden heute, weil du mir eine Aufgabe gegeben hattest beim letzten Mal.
Stimmt, aber du hast sie falsch gemacht.
Die Nelke.
Ja.
Die Nelke ist jetzt eine Ranunkel geworden.
Ja.
Aber ist sie nicht hübsch?
Sie ist sehr hübsch. Sie ist für alle, die es jetzt hören, orange.
Bisschen mini ist sie.
Naja, die wird noch groß.
Wird
sie geht noch auf.
Ja.
Ja, so gehört sich das ja auch.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Das ist ja meine Lieblingsblume.
Nee, das wusste ich nicht. Darüber haben wir noch nie gesprochen.
Hast du eine Lieblingsblume?
Das ist schon wieder eine Frage, wo ich länger drüber nachdenken muss, weil ich sehr viele Blumen sehr gerne mag, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm. Aber früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, eine Pfingstrose, weil die sehr gut riechen und schön sind.
Die finde ich auch
aber
toll.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mit meine liebsten Blumen sind Vergissmeinnicht und Gänseblümchen.
Mhm. Ich war letztens im Blumenladen, also unter anderem, um diese Ranunkel zu kaufen. Und da waren auch Hortensien. Die finde ich
mega
auch
hübsch.
Krass.
Wie du ja weißt, tue ich Dinge in Gärten.
Mhm.
Und es gibt so eine Hortensienart, die heißt irgendwas Erdbeervanille. Und die ist unten so weiß und oben wird die dann so mit so einem Verlauf rosa.
Wow.
Mega hübsch.
Ich finde, das passt ja auch total gut zu dem Thema, über das wir heute reden, weil ich glaube, Hortensien sind Blumen, die von anderen Blumen beneidet werden.
Das war der cheapeste Übergang aller Zeiten.
Was sagst du dazu? Aber ist so, oder?
Ich glaube, Blumen beneiden sich gegenseitig nicht, sage ich dir ehrlich.
Meinst du, die haben keinen Neid untereinander?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Du kannst ja auch Sachen zusammenpflanzen und die kümmern sich dann so indirekt umeinander.
Oh,
müssen halt ähnliche Bedürfnisse haben.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch fleischfressende Pflanzen.
Ja, aber die fressen doch Fliegen weg. So super.
Ach so, stimmt. Die fressen sich nicht gegenseitig.
Nee, eben.
Du wolltest ja gerne über Neid reden.
Ich finde das richtig lustig. Wir hatten gerade ein kurzes Gespräch, wie wir hier einsteigen. Und Mareike meinte, ja, können wir sagen, dass du darüber reden wolltest? Dann meinte ich, ich glaube, eigentlich wolltest du darüber reden. Dann meinte Mareike, nein. Also ich glaube, du wolltest über das Thema reden. Aber wie wir über das Thema reden? Ja, ich wollte über Neid reden. Ich finde, das ist voll das wichtige Thema und ich habe das Gefühl, dass Neid in meiner Wahrnehmung oft sehr seltsam behandelt wird. Und ich glaube,
was,
das
was meinst du?
Also wird gleich noch klarer, warum.
Was meinst du mit seltsam?
Naja, also wir werden ja heute so ein bisschen über Neid im Arbeitskontext reden und ich denke mir halt ganz oft, kapitalistische Verhältnisse erzeugen Neid. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Neid sozusagen ein neutrales Gefühl ist sozusagen, dass wir hätten die ganze Zeit, wenn wir in anderen Verhältnissen leben würden. Oder anders ausgedrückt, ich habe oft das Gefühl, dass so in Debatten, wo es um Neid gehen soll, dass die eigentlich verschleiern, dass es eben nicht um Neid geht, sondern darum, dass wir nicht die gleichen Zugänge haben und dass mit sozusagen so diesem Begriff Neid, das ganz oft so individualisiert wird, dabei geht es eigentlich um Machtverhältnisse.
Mhm.
Und das meine ich mit, das wird oft komisch verhandelt.
Mhm. Ich habe vorab schon mal so ein bisschen mit ChatGPT über Neid gesprochen, weil ich mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht habe und dann aber irgendwie gemerkt habe, nicht so deep, wie ich es vielleicht wollen würde, weil ich eben auch finde, dass da so total viel Gesellschaftspolitisches dahinter steht. Und ich finde es aber auch super, über Neid ganz, keine Ahnung, populärwissenschaftlich zu sprechen. Gibt's das? Schließt sich das aus? Ich weiß nicht, aber halt einfach so, also so, dass
nee,
das,
nicht, ne,
also ich glaube, Neid ist ja sowas, wo fast alle Leute relaten können. Und ich habe ja in meinem aktuellen Buch, ich weiß es doch auch nicht, unter anderem auch über Neid geschrieben. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Kapitel, wo ich so im Nachhinein denke, jetzt wo das Buch da ist Und das passiert übrigens öfter bei Büchern, auf jeden Fall bei mir, dass ich so denke, ach, jetzt hätte ich es ein bisschen anders geschrieben. Ich weiß, also so ganz genau, was ich geschrieben habe, weiß ich nicht mehr, aber so ein bisschen so in die Richtung, Neid braucht einfach kein Mensch und hört auf, damit neidisch zu sein. Und ich bin es eigentlich auch gar nicht so. Also ich konnte immer wenig damit anfangen, wenn andere Leute gesagt haben, ich bin neidisch auf die Person, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich so Menschen in der Allgemeinheit sehe und damit will ich nicht sagen, dass andere das nicht tun, aber sagen wir mal, also mein Neidzentrum würde jetzt anregen, eine Person ist ein Popstar. So fände ich halt cool, Popstar zu sein, irgendwie so eine Sängerin oder so. Aber ich sehe dann nie, dass die nur Sängerin ist und irgendwie gute Musik macht, sondern ich denke immer, oh Gott, die hat ja den Typen, mit dem würde ich nicht leben wollen. Oder oh Gott, die, keine Ahnung, muss ja für ihre Karriere jeden Tag 5 Stunden Haare Make-up bekommen. Okay, fände ich eigentlich ganz gut. Aber naja, so.
Ich wollte gerade sagen, ich habe dich doch bei deiner Buchpremiere gesehen.
Ja, nee,
jetzt erzählt sie hier solche Dinge.
Aber guck mal, jeden Tag, naja, hat man dann wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Wahrscheinlich hat man auch so Sofatage. Aber was ich sagen wollte ist, mir fällt es schwer, neidisch zu sein, weil ich eben nie nur diesen einen Ausschnitt sehe und generell eigentlich mit niemandem tauschen möchte, weil ich eigentlich einigermaßen happy bin, so mit dem, wie ich mir mein Leben gebastelt habe. Wie ist das bei dir? Bist du manchmal neidisch und wenn ja, worauf?
Voll, natürlich bin ich neidisch. Ich bin sogar oft neidisch. Und ich glaube, das, was du sagst, schließt sich gar nicht unbedingt aus mit diesem Gefühl. Also ich bin oft neidisch, wenn es so um Arbeitsverhältnisse geht und wie Leute arbeiten können und wie Leute auch nicht arbeiten können. Also zu welchen Konditionen, wie viel Geld sie für ihre Arbeit bekommen oder sowas zum Beispiel. Das sind schon Sachen, auf die ich neidisch bin. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt für mich sogar komplett losgelöst von der Person, weil es für mich oft eher darum geht, welche Leute kommen überhaupt in Positionen, dass sie ihre Arbeit vergleichsweise entspannt, vergleichsweise in Ruhe machen können.
Ja, das habe ich auf jeden Fall auch. Ja. Und ich glaube aber für mich ist das nicht gar nicht unbedingt dann, dass ich das Gefühl habe, ich bin neidisch, sondern bei mir ist das dann ganz nah an, ich bin wütend über die Ungerechtigkeit. Warum hat die Person das?
Ja, voll.
Und auch gar nicht unbedingt, warum habe ich das nicht, sondern warum hat das nicht die und die und die und ich vielleicht? Also mir geht es dann ganz oft gar nicht so wirklich darum, dass ich das jetzt auch haben will, sondern warum kann das nicht zugänglich sein für alle? Und da weiß ich gar nicht, ob Neid, also oder vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein Selbstschutz oder so, könnte ich mir auch vorstellen, weil ich will es auch nicht sein. Ich will es, genau wie du halt gesagt hast, ich will es nicht auf diese eine Person projizieren, sondern ich will es auf die Ungerechtigkeiten und auf das System projizieren, von dem ja die Person jetzt Nutznießerin ist, aber ja nicht unbedingt verantwortlich für das System. Wobei da natürlich auch die Grenzen fließend sind, ne? Wenn ich irgendwie vom System profitiere und mich gar nicht dafür einsetze, dass sich das ändert, finde ich das halt schon auch problematisch.
Total. Und ich musste gerade an noch was anderes denken. Ich habe den Eindruck, die Tatsache, dass Neid überhaupt so als Problem wahrgenommen wird, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in einem Land sind, das ein christlich verfasstes Land ist.
Ah, interessant.
Das heißt, würde ich sagen, Neid ist auch deshalb, wird auch deshalb als Problem wahrgenommen und auch als etwas, was so wunderschön personalisiert werden kann.
Weil du darfst nicht neidisch sein.
So eine Todsünde. Ja.
Oh mein Gott, ja.
Ja.
Ich komme ja aus einer relativ gläubigen Familie so.
Ah.
Gott und Religion hatte auf jeden Fall allen Leuten außer mir ab einem bestimmten Alter viel bedeutet. Es kann sein, dass ich mich auch deswegen so wehre, dagegen neidisch zu sein. Und vielleicht würde das ja manchmal sogar ganz gut tun, das irgendwie so zu artikulieren oder zu fühlen. Keine Ahnung, muss ich nochmal länger drüber nachdenken. Wir hatten ja auf jeden Fall dieses Thema schon länger auch auf so einer Themenliste, die wir ja haben für den Podcast. Und ich habe mich eben, also längere Zeit hat mich das überhaupt nicht so angesprochen. Und dann gab es aber letztens so einen Post auf Instagram, der mich einfach unheimlich gestört hat und aufgeregt hat. Da ging es um Caroline Wahl. Und für alle, die Caroline Wahl jetzt nicht kennen und zuhören, ist eine Schriftstellerin, Autorin, die mit, ich glaube, 2 Bücher hat sie bisher geschrieben, mit 2 Büchern auf der Bestsellerliste stand, mehrere Wochen, ich glaube auch immer noch damit steht, also einfach sehr, sehr erfolgreich ist. Und über sie gibt es ziemlich viele Memes, die sie auch, ja, wie soll ich sagen, ich wollte gerade eigentlich sagen, die sie auch selbst zu verantworten hat, aber ist natürlich ein bisschen schwierig. Also es geht immer um ihren Erfolg, aber es geht vor allem darum, wie sie mit ihrem Erfolg umgeht.
Mhm.
Und ich habe das immer so beobachtet und mich hat da eine Sache, also ganz viele Sachen eigentlich dran gestört, an dem Umgang mit ihrem Erfolg von ihr selbst, aber auch mit der Außenwirkung. Aber vor allem dachte ich einfach immer, Leute, warum regt ihr euch eigentlich so auf? Am Ende ist sie einfach nur ein ganz normaler Cis-Mann. Also sie geht, finde ich, mit ihrem Erfolg um wie einfach 90% aller weißen Hetero-Cis-Männer. Nämlich sagt sie zum Beispiel, dass sie unbedingt den Deutschen Buchpreis haben will. Und da gab es ja auch erst letztens so eine Geschichte von so einem Typen, der den nicht bekommen hat und sich dann tierisch drüber aufgeregt hat, dass eine andere Frau den bekommt. Und ich finde eben alles, also ich muss gestehen, ich mache jetzt auch was, was ich eigentlich nie mache, weil ich habe ihre Bücher nicht gelesen. Ich kann absolut nichts zur Qualität ihrer Bücher sagen, das so vorausgeschickt. Aber habe mich mit ihr als Person auseinandergesetzt, viele Podcasts gehört, Interviews gelesen und finde einfach interessant, wie mit ihr umgegangen wird, auch in Bezug auf Neid.
Ich kann zu ihr überhaupt gar nicht viel sagen, weil ich tatsächlich auch ihre Bücher nicht gelesen habe und anders als du habe ich auch nicht großartig Podcasts von ihr, mit ihr, zu ihr gehört. Oder nicht nur großartig, sondern noch gar nicht tatsächlich. Das heißt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ihre Stimme klingt. Ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Das ist ganz weird, ja.
Ja, also Caro, wenn du es hörst, schick doch mal eine Sprache, damit Josie deine Stimme hören kann. Für alle, die da jetzt gar nicht so tief drin sind in diesem Thema, also ein Meme zum Beispiel war auf dem Account literarisches Quartett, das ist halt der Witz, ja. Mann. Okay, also literarisches Quarktett, wie Quark, Quark. Und da ist so ein Foto von, oh, so ein Meme erklären in einem Podcast ist auch mega. Also da ist ein Foto von dem Typen, Günther den mein Jauch. Kind immer Günther Lauch nennt.
Lol.
Und darüber steht 1-Million-Euro-Frage, wie viel Vorschuss bekommt Caro Wahl bei Rowohlt? Und dann A, siehe oben, B, siehe oben, C, siehe oben, D, siehe oben und oben steht halt 1-Million-Euro-Frage. Und da geht's ja, wie jetzt alle gemerkt haben, ganz klar über den Vorschuss, den diese Autorin bei Rowohlt bekommen hat. Und ich habe das einfach nur so gesehen und dachte so, ja ey, wenn ihr wüsstet, wie viele Männer 1 Million Euro Vorschuss bekommen. Also mehr, als wir alle denken. Und ich glaube halt, dass es einfach, ja, dass man diesen Geschlechteraspekt nicht außen vor lassen sollte, dass es halt in unserer Gesellschaft immer noch ein Unterschied ist, ob eine junge Frau sagt, ich will erfolgreich sein und ich will Geld machen oder eine andere Person. Also ein paar andere Sachen finde ich trotzdem auch schwierig, aber genau, also das hat mich einfach so, also mir ist es zu leicht, neidisch auf Caroline Wahl zu sein. So, das ist einfach mein Punkt.
Ah, ich glaube, das sehe ich tatsächlich anders als du. Also vor kurzem sind ja die Zahlen, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, von Verdi veröffentlicht worden zu Kulturschaffenden, die in der KSK sind, wie viel die im Schnitt pro Jahr verdienen.
Die hatte ich hier im Podcast, glaube
ich. Genau, aber es ist, glaube ich, vor 2 Wochen nochmal ein neuer Datensatz veröffentlicht worden. Ich kann mich noch erinnern, du bist nämlich auch drauf eingegangen und ich glaube, das bezog sich aber noch auf was anderes. Ich meine, da ging es explizit bei dir um AutorInnen, kann das sein?
Weiß ich auch nicht mehr.
Egal. Auf jeden Fall, bei den Zahlen ist es so, dass Frauen im Schnitt pro Jahr 17.000 Euro verdienen und Männer im Schnitt pro Jahr 22.000 Euro im Jahr verdienen. Und da ist natürlich eine krasse Spanne, ich will jetzt gar nicht über den Gender Pay Gap sprechen, aber wenn der Vorschuss von einer Person, auch einer weiblichen Person, so hoch ist, dann würde ich sagen, also auf dem Konto merkst du nicht, dass sie eine Frau ist. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich sozusagen mit einer feministischen Kritik bei Leuten, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, ob ich da mitgehen würde. Ich habe da Schwierigkeiten mit, weil ich mir denke, Leute, die super viel Geld haben, gehören in der Regel eigentlich alle kritisiert.
Verstehe ich, genau. Ich habe nur, also gehe ich auch bei jedem Punkt mit von dir. Ich denke nur, Leute, warum zieht ihr euch so an ihr hoch? Warum ist die Kritik nicht einfach an allen Leuten, die einfach viel zu viel Geld bekommen? Also ich müsste jetzt auch mal drüber nachdenken, oder können wir auch mal zusammen drüber nachdenken, was wäre ein gerechter Vorschuss für alle Leute, die jetzt hier zuhören? Vorschuss bedeutet, das ist das Geld, was man bekommt, um ja eigentlich sich Zeit einzuräumen, um ein Buch zu schreiben. Und ich denke, ja gut, also 1 Million ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und es ist da ja auch einfach nur so als irgendwie eine witzige Zahl hingeschrieben. Aber ich finde halt, dass die Kritik sich dann generell auch vor allem ausrichten sollte an diesen großen Unterschieden zwischen einfach so super vielen AutorInnen, die wir beide ja auch kennen und teilweise selbst sind, die einfach für viel zu wenig Geld Bücher geschrieben haben, so nach dem Motto, danke, dass ich überhaupt dieses Buch schreiben darf. Und dann eben anderen Leuten, bei denen es aus welchen Gründen auch immer läuft, manchmal zum Beispiel auch einfach nur, weil sie reiche Eltern haben und dadurch super gute Voraussetzungen, Bücher zu schreiben und die einfach exorbitante Summen bekommen, die dann ja aber natürlich auch den unterbezahlten AutorInnen fehlen, auch zum Beispiel in der Vermarktung, weil das ist dann ja auch so, das zieht sich ja dann fort. Also je höher der Vorschuss, desto höher ja dann auch das Marketingbudget und so. Und da denke ich halt einfach, Leute, dann kritisiert doch bitte das komplette System, als jetzt einfach nur diese eine junge Autorin, die euch irgendwie ein bisschen schockt, weil sie halt über Geld spricht, wie sonst reiche Männer über Geld sprechen. So, das ist einfach so der Punkt, dass ich so denke, wenn Kritik, dann bitte an allen und dann nicht an ihr. Und da denke ich halt einfach, dass es nicht zufällig ist, dass es bei ihr ist.
Voll. Ich glaube, das kann ich total verstehen. Ich glaube nur, dass für mich noch was anderes reinkommt, nämlich für mich geht es so ein bisschen in die Richtung von, wir haben ja viel so Debatten über irgendwie Chefetagen und dass da sozusagen auch der Frauenanteil höher werden muss. Und für mich geht die Debatte dann so ein bisschen in so eine Richtung. Und ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Frage von, wo geben wir unsere Energie hin? Aber für mich ist total klar, ich werde auf jeden Fall nicht in irgendwelche Diskussionen einsteigen, wo es darum geht, dass sehr reiche und oft ja auch mehrfach privilegierte Frauen, dass die sozusagen irgendwie besser gestellt werden müssen. Weil ich mir so denke, am Ende des Tages glaube ich nämlich tatsächlich, so wie du es eigentlich ja auch sagst, dass die nicht so anders sind als weiße, hetero-ableisierte Cis-Männer mit Kohle.
Dafür habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, weil wie gesagt, ich habe mich ja so sehr durch die durch das Öffentlichkeitsövre gehört und zum Beispiel einen Podcast gefunden, in dem Caroline Wahl ja so ein bisschen einfach auch aus ihrem Autorinnenleben erzählt und wie sie so schreibt oder nicht schreibt. Und sie ist ja noch relativ jung für ihren Erfolg, also mittlerweile, glaube ich, gerade 30 geworden und erzählt halt von ihren ersten Wohnungen, in denen sie alleine gewohnt hat und dass sie einfach dreimal am Tag ihre Mutter anruft, um sie zu fragen, wie sie ihre Wäsche richtig wäscht. Und das sind dann so Punkte, an denen ich denke, oh, wow, krass. Unter welchen Bedingungen schreiben andere Menschen Bücher?
Voll, voll. Aber ich meine, gerade als Elternteil denke ich das ehrlich gesagt ganz oft. Ich glaube, es ist aber vielleicht auch so ein bisschen so eine Verknüpfung aus dieser öffentlichen Persona, wo ja schon in gewisser Weise auch klar ist, dass es sich wahrscheinlich eher um eine Person handelt, die im Kontext von Klassismus privilegiert ist, die in jedem Fall weiß ist, die cisgeschlechtlich ist, die, weiß ich nicht, ob sie heterosexuell ist und ob sie eine Behinderung hat oder nicht, das kann ich nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so diese Verknüpfung von dem und den Sachen, die sie dann produziert. Weil was ich schon wahrnehmen kann, wenn ich mir so die Zusammenfassung durchlese, worum es in ihren Büchern geht, sie schreibt in meiner Wahrnehmung schon über Leute, die armutsbetroffen sind. Mhm. Und das finde ich aber ehrlich gesagt einen wichtigen Punkt, das kenne ich im Kontext von Rassismus zum Beispiel auch. Leute lesen lieber Sachen, wenn es um Unterdrückung geht, von Leuten, die diese Unterdrückung nicht nur nicht erfahren, sondern sogar privilegiert sind. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Problem. Ich musste daran denken, zum Beispiel 2020 im Zuge auch von Black Lives Matter und nach der Ermordung von George Floyd. In den USA haben sich zum Beispiel Bücher verkauft, aber mit am besten hat sich das Buch von Robin DiAngelo, White Fragility, verkauft, von einer weißen Frau geschrieben. Und ich finde, da müssen wir uns schon fragen, was ist hier los? Wo gehen wir hier eigentlich hin? Warum biegen wir eigentlich ständig falsch ab?
Was ist denn da los? Also das ist jetzt so, ich, was an dich auch als Expertin auf diesem Gebiet, was ist da los?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Ich meine, die Genres sind ja nochmal sehr unterschiedlich. Das eine ist ein Sachbuch, das andere ist ein Roman. Deswegen glaube ich, sind sozusagen so die Prozesse hier nochmal andere. Ich glaube, Leute wollen einfach bei einem Roman unterhalten werden. Und ich glaube, dass sozusagen so diese Draufsicht, die vielleicht auch gar nicht so tief gehen kann, eben vielleicht auch, weil es keine eigenen Erfahrungsanteile darin gibt. Ich glaube, dass es so eine unheimliche Romantisierung ist und ich glaube, diese Art von Romantisierung haben wir ja im Kontext von allen Formen von Diskriminierung und da stehen Leute total drauf. Zum Beispiel, ich musste gerade daran denken, auf Insta siehst du ja immer mal so Reels zum Beispiel, wo eine behinderte Person irgendwie zum Abschlussball gebeten wird und dann wird so über die nicht behinderte Person gesagt, oh, so cool oder so. Oder die behinderte Person, so mutig, dass du am Leben teilnimmst oder so. Also ich glaube, so diese krasse Romantisierung und so dieses, du kannst es schaffen in der Leistungsgesellschaft, das finden Leute einfach geil. Ich glaube das. Und dann im Kontext von Sachbüchern, glaube ich, kommen da nochmal andere Ebenen dazu. Nämlich einmal dieser Aspekt von, im Kontext von Rassismus, eine weiße Person versteht wirklich meine individuelle Erfahrung, weil ich merke auch in meiner Arbeit immer wieder, weiße Menschen sträuben sich so extrem dagegen, sich als Teil eines weißen Kollektivs wahrzunehmen. Und da gibt es immer so ein krasses Bestehen auf, aber ich bin anders oder ich bin, nur ich bin genau so.
Also, kenne ich.
Das zum Beispiel.
Ja, ja, kenne ich.
Das ist so ein ganz krasses Ding. Und ich glaube, dass weiße Leute sich deswegen unter anderem nochmal von Weißen abgeholt fühlen. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, das ist auch eine Erfahrung, die ich in meiner Arbeit mache, dass weiße Menschen in diesem Kontext einfach auch oft inhärent Angst haben, konfrontiert zu werden. Und das merke ich in meiner Arbeit schon. Also ich hatte vor kurzem einen Workshop, wo die Leute so rausgegangen sind und so dachten, ja krass, es war ja voll produktiv. Und dann denke ich mir immer, was denkt ihr denn, wofür ich hier bin? Also ich arbeite nicht auf Provision und vor allem auch nicht auf der Grundlage, dass ihr hier rausgeht und es euch maximal schlecht geht, weil mit Scham kann ich nicht arbeiten. Am Ende des Tages geht es mir darum, dass ihr irgendwie ernsthaft überlegt, was kann ich eigentlich beitragen aus der Position, die ich habe, unfreiwilligerweise.
Meine Erfahrung ist auch, dass ja so, wenn es eben um Machtverhältnisse, Unterdrückung, Privilegien geht, dass so ganz viele Leute das ja auch gar nicht unbedingt so im Detail erfahren wollen oder vor allem auch nicht so mit den Brüchen darin erfahren wollen, ne? Dass es irgendwie so leichter ist, die Vorurteile, oder ich habe so die ganze Zeit im Kopf so dieses Wort holzschnittartig. Also das ist so, es gibt so die und die gesellschaftliche Erzählung von zum Beispiel Rassismus, von zum Beispiel Armut, von zum Beispiel Behinderung. Und dann soll das bitte aber auch immer so dargestellt werden. Und ich glaube, dass es dann eben leicht ist, wenn Menschen das tun, das will ich auch gar nicht absprechen, die sich bestimmt damit beschäftigt haben, Interviews mit 3 Leuten geführt haben oder so, statt selbst davon betroffen zu sein und zu wissen, Armutsbetroffenheit bedeutet nicht immer nur so und so zu sein oder von Rassismus betroffen bedeutet nicht immer nur so und so zu sein. Und wahrscheinlich ist das dann einfach so die einfache Erzählung, die so einfach zu der Erzählung passt, die wir uns immer erzählen, und dann liest man das vielleicht auch lieber.
Und du verstehst es vor allem auch, weil du es ja überall bekommst. Das heißt, du hast so das Gefühl, ich verstehe die Geschichte und ich verstehe die Figuren in der Geschichte. Ich glaube, da geht es ja auch voll viel drum. Und ich musste gerade, während du gesprochen hast, an die Professorin Maisha Aumer denken, die viel auch, also die ist Erziehungswissenschaftlerin und die viel auch so gemacht hat zu Machtverhältnissen und spezifisch zum Thema Rassismus, und die zum Beispiel in dem Band, ich glaube, Mythen, Masken und Subjekte an einer Stelle davon spricht, wie wichtig das ist, wahrzunehmen, dass Menschen eben Erfahrungswissen haben können und Fachwissen und dass vor allem Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, eben beides haben können, wohingegen Menschen, die gegebenenfalls privilegiert sind, maximal Fachwissen haben. Aber das Erfahrungswissen ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Da findet noch so dieses ganze verkörperte Erinnerungen, diese kleinen Momente, wo du irgendwie durch die Gegend läufst und du merkst direkt, du fühlst dich unwohl, weil du bist mit etwas gemeint oder so. Mhm. Und das, ich finde, gerade im Kontext von literarischem Schreiben ist das ja was total einfließen kann. Das ist ja etwas, was du kreieren kannst im Text, ohne dass die Leute, die es lesen, direkt verstehen müssen, warum fühlt sich das vielleicht hier gerade, warum ist die Stimmung angespannt oder so.
Was ich da auch schon öfter beobachtet habe, auch so gerade im Journalismus, ist, dass es auch ganz oft gar nicht gewollt ist, dass Dinge nicht verstanden werden. Also, oder anders, ich finde es auch total legitim, Texte zu schreiben, die nicht für die Mehrheitsgesellschaft gemacht sind, wo halt nicht das, was die Mehrheitsgesellschaft denkt, abgebildet ist, sondern was anderes, was, wie du ja auch schon gesagt hast, so der Mehrheitsgesellschaft irgendwie Bauchschmerzen bereitet oder wo die so denken, nee, so ist das, also so erlebe ich das nicht, weil wir ja eben in sowohl, ich glaube, das gilt für alle Genres, wenn wir jetzt über Bücher sprechen, da wird ja meistens das Nicht-Unterdrückte, das Privilegierte gezeigt und von solchen Leuten auch beschrieben. Und das habe ich auch immer wieder so erlebt, wenn man das dann nicht macht, gibt es ja diese ganzen Mehrheitsleute, die dann überall kommen und sagen, aber so ist das doch gar nicht und ich bin doch gar nicht so und ich erlebe das aber gar nicht so. Und dieser Platz ist ja einfach überhaupt gar nicht da für die unterdrückten Stimmen, weil es einfach so viele von den nicht unterdrückten, privilegierten Stimmen gibt, die eben überall Platz einnehmen. Aber auch wenn eine unterdrückte Stimme dann sagt, so und so fühlt sich das aber für mich an, sagt, nee, so wollen wir das hier nicht stehen haben und das Wort wollen wir nochmal ändern und so bitte nicht.
Ja, oder eben auch so diese ganze Logik, ja, aber das versteht doch niemand. Und das finde ich total interessant. Und dann denke ich mir, meistens ist es ja so, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Arbeit denke, sind es in der Regel alles Leute, die eher einen akademischen Grad haben, die eher Geld haben, wo ich so denke, nimm doch einfach dein Handy raus und google, wenn du ein Wort nicht verstehst. Mhm. Und das finde ich total schräg. Also so diese Haltung von, es muss verständlich sein für nicht, das wird immer gesagt, die Mehrheit, aber eigentlich soll es verständlich sein für Menschen, die privilegiert sind. Und zwar in vielerlei Hinsicht in der Regel. Und das finde ich echt seltsam.
Ja, und klar ist es dann, also wenn wir über Neid sprechen und sehen, dass das dann die Personen sind, die auf Bestsellerlisten stehen, die hohe Vorschüsse
bekommen. Über
Armut
reden können.
Mhm. Dann ist es natürlich selbstverständlich, dass da auch sowas wie Neid entsteht. Und ich habe mir da eben nochmal so weiterführende Gedanken gemacht und habe so darüber nachgedacht, würde es Neid eigentlich geben in einer gerechten oder gerechteren Gesellschaft?
Eben, das ist genau mein Punkt. Also vielleicht, aber ich glaube, da würde es dann um andere Sachen gehen. Da würde es dann darum gehen, dass ich finde, dass deine Augenbrauenhaare so schön sind, weil die so voll sind zum Beispiel.
Ja, das hat ChatGPT auch gesagt. Also nicht das mit den Haaren, aber dass es dann vielleicht eher so um Liebesbeziehungen gehen würde. Und ChatGPT hat auch das Wort Mangeldenken aufgeschrieben, was ich irgendwie ganz gut fand. Und hat dazu geschrieben, wenn wir glauben, dass Ressourcen knapp sind, also zum Beispiel Liebe, Erfolg, Aufmerksamkeit, dann sehen wir andere als Konkurrenz und ihr Erfolg fühlt sich wie unser Verlust an.
Fühlt sich nicht nur so an, ne?
Ganz schön deep, oder, ChatGPT?
Ich musste gerade an zwei Sachen denken, also um das vielleicht nochmal für mich auch so gedanklich abzuschließen. Nämlich einmal, ich glaube, dass der Begriff Neid einfach fehl am Platz ist in solchen Diskursen, weil eigentlich geht es ja oft um Wut auf, Unmut über strukturelle Verhältnisse. Und ich finde, das ist voll wichtig, das auch so zu benennen, weil ansonsten kommen wir eigentlich immer in die Situation, dass wir eigentlich sagen, du hast dich emotional nicht unter Kontrolle, weil du bist neidisch.
Genau, das gibt es ja ganz oft, dass dann eben, wenn wir das über in so einem Karriere-Business-Kontext besprechen, dass dann eben die Person, die sogenannt erfolgreich ist, dann ja ganz, ganz oft auch jegliche Kritik abtun kann mit, ihr seid ja einfach alle nur neidisch.
Ich musste gerade direkt an so ein Insta-Reel denken, aber da komme ich gleich drauf. Das hat nichts mit Neid zu tun, das ist was anderes. Und vielleicht noch dieser Punkt, ich glaube, und das ist vielleicht für mich auch ein zentraler Punkt, für mich geht's in so einer Kritik eigentlich nicht um entweder oder. Also für mich geht es nicht darum, ob ich mich frage, müssen wir Männer, die wahrscheinlich hohe Vorschüsse bekommen, ich muss immer direkt an Richard David Precht denken, das ist der einzige Typ, der mir einfällt in dem Kontext. Müssen wir die kritisieren oder müssen wir Leute wie Caroline Wahl kritisieren? Und ich denke mir am Ende des Tages, nein, es ist kein Entweder-Oder. Wir müssen beide kritisieren, weil das, was ja kritisiert wird, da geht es nicht um die Personen, sondern es geht um das Was. Und das ist immer Machtkonzentration. Und das finde ich schon wichtig,
ja, aber ich würde
auch klar
dann eben,
zu haben.
Ich würde dann aber was anderes kritisieren. Ich würde nicht kritisieren, dass diese beiden Personen diese hohen Vorschüsse, von denen wir beide ja gar nicht wissen, wie hoch sie eigentlich sind, aber sie tun auf jeden Fall auch beide ihr Übriges dazu, dass man denkt, es ist sehr, sehr viel. Und ich würde gar nicht das kritisieren wollen, sondern würde eher dafür kritisieren wollen, dass sie nichts dafür tun, das System zu ändern. Dass sie mit ihrer Macht und Reichweite, die sie dann bekommen, nicht irgendwie darauf aufmerksam machen und zum Beispiel sagen, hier, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum so viel Geld bei mir landet. Ich würde gerne dafür sorgen, dass, keine Ahnung, Wettbewerbe abgeschafft werden. Aber das Gegenteil ist ja der Fall.
Aber das ist genau mein Punkt, wenn ich von Machtkonzentration spreche, weil es eben nicht darum geht zu sagen, ja, wie können wir eigentlich gucken, dass Chancen und Zugänge verteilt werden, sondern eigentlich ist es nur eine Anhäufung von dem, was wahrscheinlich diese Leute im Verhältnis sowieso schon mehr haben als andere.
Genau. Und dann ja aber trotzdem nicht zufrieden sind, das finde ich halt auch so interessant am, würde ich sagen, Kapitalismus, dass es ja wirklich sehr, sehr viele Leute, und jetzt, wenn wir mal so im Literaturbetrieb sind, oder wenn wir jetzt mal im Literaturbetrieb bleiben, gibt, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, also im Sinn von Bestsellerlisten, Rezensionen, Bewertungen, whatever. Und es reicht dann aber nicht. Also im Fall von Caroline Wahl ist es, dass sie wirklich mit ihren beiden Büchern, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wirklich wochenlang auf den Bestsellerlisten stand und immer noch steht. Aber es reicht ihr nicht, weil sie unbedingt den Deutschen Buchpreis gewinnen will. Wo man doch eigentlich denken könnte, why?
Voll.
Und bei diesem anderen Typen, ich weiß leider den Namen, ich bin aber auch ganz glücklich, dass ich den nicht weiß, der eben auch diesen Deutschen Buchpreis bekommen wollte, ihn aber nicht bekommen hat und dann hat ihn eine Frau bekommen und er war ja ganz außer sich vor Trauer, Wut und überhaupt allem, dass er das jetzt nicht bekommen hat. Und da denke ich so eben auch rund um Neid und Erfolg und so, wann reicht es denn eigentlich? Wann hat man denn eigentlich genug? Nie?
Wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich. Also ich muss immer daran denken, hast du den Film Chihiros Reise ins Zauberland gesehen?
Nee, ich gucke ja keine Filme.
Oh, ich mag den so gerne. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Figur, die heißt das Ohngesicht. Und das ist, ich kann es gerade gar nicht so gut beschreiben, aber es ist wie so eine Art Geist mit einer Maske, der so am Anfang so ganz freundlich ist und einfach immer nur so dasteht und sowas Bittendes hat. Und das Ohngesicht wird halt gefüttert und es wird gefüttert und immer mehr gefüttert und das Ohngesicht fängt halt an, alles zu verschlingen, was nicht nied- und nagelfest ist.
Wie die Raupe Nimmersatt.
Nee, die Raupe Nimmersatt ist ja wirklich nur Essen. Das Ohngesicht stopft wirklich einfach alles in sich rein und dann irgendwann gibt es einen Zauber und das Ohngesicht kotzt alles wieder aus. Aber so ein bisschen so, ein Allesfresser. Ich glaube, das ist das Problem.
Ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht, worauf ich aktuell eigentlich neidisch bin. Und das lässt sich zusammenfassen in Menschen ohne Care-Verantwortung und mit Geld. Darauf bin ich aktuell neidisch. Und du?
Ja, ich glaube, Care-Verantwortung ist für mich tatsächlich sogar der größere Punkt inzwischen. Nicht, weil ich super viel Geld habe, aber weil ich Care-Verantwortung einfach wirklich krass finde. Und ich denke mir manchmal auch, boah, wie gerne würde ich mich einfach hinsetzen und eine Geschichte schreiben können. Wirklich, wie gerne würde ich einfach die Sachen, die ich eh so in mir rumtrage, wie gern hätte ich einfach die Zeit und auch die finanziellen Ressourcen, einfach zu sagen, ich schreibe das jetzt mal auf. Und ich habe eine Literaturagentur, ich habe denen gerade eine E-Mail geschrieben und gesagt, liebe Leute von heute, ihr wisst ja schon seit 2 Jahren, dass ich einen Roman schreiben will. Die Idee ist immer noch da, sie wächst sich übrigens auch aus. Aber ich kann nicht so krass in Vorleistung gehen und irgendwie 80 Seiten vorschreiben. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Weil die letzten Bücher, die ich gemacht habe, die entstanden sind, sind komplett ohne Exposé entstanden. Mhm. Sondern in der Regel habe ich ein Gespräch mit den Leuten geführt und gesagt, das ist meine Idee. Wie findet ihr meine Idee? Wollen wir das machen? Ja oder nein? So sind wirklich eigentlich alle meine letzten Bücher entstanden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das, ich mache es vielleicht einfach mal so transparent. Also ich kann sagen, dass für alle Bücher, die ich je gemacht habe, ich vielleicht insgesamt einen Vorschuss von, lassen wir es 30.000 Euro sein, bekommen habe. Also nur, um mal vielleicht auch so ein Verhältnis zu haben. Das heißt, was auch immer ich geschrieben habe, habe ich unter dem allerkrassesten Zeitdruck geschrieben.
Also das Meme zu dir wäre die 30.000 Euro Frage?
Nein, also nur deshalb nicht, weil das sich ja auf alle Bücher bezieht, die ich schon geschrieben habe.
Ja.
Das wäre das Meme.
Ja, wir teilen das
und dann so im Hintergrund
A, B, C,
so eine verzweifelte Person.
Ja. Ja, und ich finde eben, das sind die Sachen, über die wir sprechen sollten. Auch darüber kann man ja Memes machen. Also die sind dann vielleicht so lustig, dass sie einem im Hals stecken bleiben. Aber am Ende soll es ja, glaube ich, bei zum Beispiel diesem Account Literarisches Quarktet, ich habe es mir jetzt gemerkt, ja auch darum gehen, auf Ungerechtigkeiten irgendwie aufmerksam zu machen. Ich würde mir nur wünschen, dass ja auch irgendwie andere Leute in den Fokus kommen, die einfach schon selbstverständlich ihre ganzen Privilegien seit Jahrzehnten irgendwie mitnehmen und keiner regt sich darüber auf, weil es halt ein alter weißer Mann ist. So, ich glaube, das ist irgendwie so mein Punkt und dass ich das immer einfach kritisch sehe, wenn Leute sogenannten Erfolg haben und den überhaupt nicht reflektieren und auch überhaupt nicht ihren Erfolg nutzen, um etwas daran zu ändern. Und ich glaube, das ist ja einfach auch diese Erzählung, ja, ich habe mich halt auch doll angestrengt, ja, ich habe halt auch total viel Talent, ja, haben viele andere auch, aber es funktioniert halt trotzdem nicht.
Von denen wirst du nie was hören.
Eben.
Voll. Vielleicht noch dieser letzte Punkt, eine Sache, die ich mal gelesen habe, die ich echt krass fand. Und zwar war es mal möglich, ich weiß nicht, ob das immer noch möglich ist, wahrscheinlich schon, war es mal möglich, dass Menschen in unterschiedlichen afrikanischen Ländern wichtige Hausarbeiten bis hin zu Abschlussarbeiten von Leuten zum Beispiel in den USA für so richtig teure Universitäten geghostwritet haben. Mhm. So viel zum Thema, es gibt Leute, die das Talent haben, von denen wirst du niemals was hören.
Revolution.
Ich saß letztens auf einer Bühne zusammen mit Ralf Kaspers. Wer ihn nicht kennt, einfach kurz googeln, dann seht ihr das Gesicht und dann wisst ihr schon. Alle wollten Fotos von ihm. Und ich dachte so, aha, okay, es gibt Leute, von denen wollen Leute Fotos, also von mir nicht. Ich bin jetzt nicht super unglücklich darüber, ich fand es nur interessant, das so zu sehen. Darum soll es aber gar nicht gehen in dieser Revolution, sondern am Ende der Veranstaltung gab es so Publikumsfragen und eine Person aus dem Publikum hat uns die Frage gestellt, was für uns eigentlich Scheitern ist, wann wir das letzte Mal gescheitert sind und wie wir damit umgegangen sind. Und ich fand es so voll die gute Frage und konnte gar nicht so schlagfertig darauf antworten, wie ich es normalerweise tue. Könntest du darauf antworten gerade so locker aus der Hüfte?
Ich glaube nicht so richtig an Scheitern, ehrlich gesagt.
Mhm.
Punkt.
Ja. Sowas Ähnliches hat Ralf, glaube ich, auch gesagt, also so ein bisschen so im Sinn von, mir macht eigentlich nichts aus, außer jemand stirbt, alles andere überlebe ich und dann geht's weiter und so. Ich finde aber, also ich konnte mich dann, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, länger drüber nachzudenken, Und ich konnte mich schon an bestimmtes Scheitern erinnern. Und bei mir ist Scheitern eigentlich immer so Scheitern an meinem eigenen Anspruch. Und ich habe dann auch so längere Zeit drüber nachgedacht, wann mir das zuletzt passiert ist, und erinnere eine Sache, ist wirklich auch zum Glück, zu meiner Verteidigung, schon länger her, aber da habe ich mal so einen Artikel geschrieben über Marie Kondo. Und dann haben mir, also eben übers Faulsein und dass mir so dieses Aufräumen und so irgendwie auf die Nerven geht. Und am Ende haben mir dann rassifizierte KollegInnen gesagt, hast du mal drüber nachgedacht, dass so ein paar Sachen davon auch rassistisch sein könnten, die du da geschrieben hast? Und ich natürlich so damals, oh, nein, auf gar keinen Fall, ich doch nicht. Und heute im Nachhinein würde ich diesen Artikel schon nochmal schreiben, aber anders schreiben. Und ich finde, solche Sachen empfinde ich auf jeden Fall als Scheitern, weil ja mein Wunsch ist, eben nicht solche Stereotypen zu reproduzieren und eben drüber nachzudenken und einfach bessere Texte zu schreiben, sodass es das letzte Mal, dass mir so ein Scheitern auf jeden Fall eingefallen ist. Wie gesagt, ist jetzt natürlich schon Jahre her. Seitdem mache ich alles perfekt. Kurz lachen.
Entschuldigung, ich bin gerade parallel was.
Naja, und seitdem denke ich auf jeden Fall, also danke, falls diese Person, die die Frage gestellt hat, heute zuhört, danke auf jeden Fall für die Frage, weil ich finde es echt gut, darüber nachzudenken, was das eigentlich ist und wie man damit umgeht. Und bin dann über einen Podcast gestolpert, der heißt der Theaterpodcast. Und da geht es in der aktuellen Folge auch ums Scheitern, und zwar ums Scheitern am Theater, wenn nämlich Premieren kurzfristig nicht aufgeführt werden. Und das passiert zwar nicht so oft, aber doch manchmal. Und ich hatte das nämlich erst vor ein paar Monaten oder so mitbekommen an der Schaubühne, wo ich ja mal so eine Kolumne hatte, dass da tatsächlich kurz vorher eine Premiere abgesagt wurde. Und das ist natürlich super krass, wenn man sich überlegt, wie viele an so einer Aufführung da teilnehmen, und dann auf einmal funktioniert das dann irgendwie nicht. Und in diesem Podcast sprechen eine Intendantin und ein anderer Theatermacher eben darüber, wie genau sowas eigentlich passiert, dass man kurz vorher vor einem Theaterstück sagt, ja, nö, sorry Leute, hat nicht geklappt, gab irgendwie Differenzen im Team oder whatever. In dem Podcast wird dann darüber gesprochen, woran das so liegen kann. Ich fand es super interessant, dazu zu hören, wie eben die Leute über, ich würde schon sagen, Scheitern sprechen und welche Gründe es dafür geben kann. Natürlich auch, wenn man da so zuhört, es ist einfach auch ein sehr guter Einblick in viele große Egos, die sich auch gerne am Theater treffen, und habe einfach total gerne zugehört. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen was übers Scheitern am Theater zu hören, dann hört gerne mal in den Theaterpodcast rein.
Ferien.
Meine Ferien fangen ein bisschen komisch an, weil in gewisser Weise sind sie eine Art Anti-Revolution. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon, du bist ja auch eine Person, die im Internet lebt.
Ja.
Lebt und liebt im Internet. Und gestern sind ja unter anderem Katy Perry und noch ein paar andere Leute.
Ja, 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 oh mein Gott, ja.
Ins Weltall geflogen. Und ich fand's so übel. Und was aber für mich die Ferien daran sind, ist, das Internet reagiert. Und ich habe die allerschärfsten Memes gesehen und fand aber eine Sache gut. Ich schummel heute nämlich ein bisschen. Ich habe quasi einen Song, der jetzt auf die Playlist muss, weil er einfach perfekt passt. Und zwar von Jill Scott Heron, Whitey on the Moon. Der passt nämlich richtig gut, obwohl natürlich auch schwarze Personen dabei waren. Aber da gibt es eine Zeile, die eigentlich einfach aussagt, ja, ich kann leider immer noch nicht meine Krankenversicherung bezahlen, aber zum Glück gibt's Whiteys on the Moon.
Wow. Ja. Ja, wahrscheinlich sind wir genau da, ne? Dass irgendwie, also ich meine, es gibt ja diesen Backlash und ganz viel dreht sich zurück und so, und vielleicht sind wir jetzt wieder, ich weiß nicht, wann es war, als es gestartet ist, in den 80ern oder 90ern, wo man halt irgendwie so dachte, okay, eine Frau wird CEO, Feminismus rettet die Welt. Das reicht.
Ja.
So sind wir wieder da, irgendwie schon.
Ja, voll. Wir sind richtig krass da.
Ja.
Voll. Vielleicht sogar, also mehr als ich es wüsste, dass ich es zu meinen Lebzeiten erlebt habe bisher. So, ich denke gerade auch so an diesen ganzen Tradwife-Content und so. Das ist eine richtige eigene Folge wert.
Meine Ferien sind nochmal die Ferien vom letzten Mal, also das Schwimmen gehen. Übrigens wird es auch persönliche Schwimmgeschichten ungefähr, ich muss mal überlegen, ab Mai wieder von mir geben. Also stay tuned. bis dahin gibt es politische Ferien-Schwimmgeschichten in genau dieser Rubrik hier. Beim letzten Mal war ja die Petitionsstarterin bei uns per Sprachi zu Gast und heute ist eine Person zu Gast, die auch eine Initiative für die Sommerbäder in Berlin gestartet hat, aber schon vergangenes Jahr, weil da fing das ja an, dass man so mit Online-Ticket ins Bad gehen konnte, durfte, musste und dadurch aber Leute, die jetzt einfach kein Smartphone besitzen, auch ausgeschlossen wurden. Und erst hat sich die Petition und die Initiative von dieser Person dafür bzw. dagegen eingesetzt. Also die Initiative heißt Freibad einfach für alle. Und wie diese Initiative entstanden ist, das erzählt eine der InitiatorInnen jetzt.
Das war letztes Jahr, Anfang Juni. Es war gerade die ersten wärmeren Tage, wo man richtig angenehm ins Freibad gehen konnte. Die Mitinitiatorin und ich, wir waren verabredet und ich habe vorm Freibad gewartet. Da kam eine kleine Gruppe, also es waren so ja vier Jungs auf mich zu. Die waren so 11, 12 Jahre alt und haben mich gefragt, ob ich denen Online-Tickets besorgen kann. Ich hatte mein Ticket halt schon zu Hause besorgt und meinte zu denen, dass ich halt einfach meine PayPal-Daten gerade nicht da hatte und denen da irgendwie nicht weiterhelfen kann. In der Zeit, in dem wir da im Gespräch waren, kam dann ein älterer Mann auf mich zu. Er hatte nämlich so ein altes Tastenhandy. In der Zeit ist dann noch eine andere Gruppe an Jungs auf uns zugekommen und die haben auch nochmal gefragt. Das heißt, wir waren so eine kleine Traube von Leuten vor dem Freibad. Irgendwann hat sich eine Person gefunden, die da bereit für war und es hat alles irgendwie echt lang gedauert und war echt total nervig, weil es war ja einfach dieser Gedanke von, okay, da ist ja diese Kasse. Nee, man musste das dann irgendwie online machen. Da habe ich einfach gefragt, dass das doch irgendwie nicht sein kann. Ist halt einfach nicht ins Freibad können, dass Leute, die halt kein Smartphone haben, ausgeschlossen werden. Leute, die keine Kreditkarte haben oder kein PayPal. Es war einfach auf so vielen Ebenen ausschließend, dass die Mitinitiatorin und ich, als wir uns dann gesehen haben und endlich dann im Freibad waren, uns gedacht haben, dagegen müssen wir was tun.
Vielen Dank dafür und an dieser Stelle, genau wie beim letzten Mal, ihr kennt das Spiel, unterzeichnet die Petition, es gibt sie immer noch online, wir verlinken sie in den Sendungsnotizen. Sprecht vielleicht auch mit Leuten darüber, egal ob ihr in Berlin lebt oder nicht, dass ihr nicht damit einverstanden seid, dass das Wasser kühler wird, dass die Eintrittspreise höher werden, dass die Öffnungszeiten verkürzt sind. Denkt auch darüber nach, für wen das eigentlich ein wirkliches Problem darstellt und für wen vielleicht nicht, weil die Person sowieso an den See fahren kann oder ein Ferienhaus auf Sylt hat. Macht einfach aufmerksam darauf, dass Ferien nicht für alle da sind und dass ihr wollt, dass sich das ändert. Ich will das auf jeden Fall.
Dies ist der Anrufbeantworter von Revolution und Ferien. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Hinterlassen Sie gerne eine Nachricht nach dem Signalton.
Hallo ihr zwei, mich würde brennend interessieren, wie es euch mit euren Buchveröffentlichungen so ergangen ist. Ihr habt ja beide schon viele Bücher geschrieben und ich erlebe das jetzt das erste Mal mit meinem Buch Psychotherapie ohne Fachgedöns und ich finde das eine ganz besondere, interessante Erfahrung und bin total gespannt zu hören, wie ihr das erlebt habt oder auch gerade erlebt.
Also das passt ja ganz gut zur Folge, weil wir viel heute über das Thema Schreiben gesprochen haben und wer wie schreiben kann. Also ehrlicherweise, meine Veröffentlichungen haben sich alle ganz unterschiedlich angefühlt. Manchmal hatte ich Momente, wo ich es gar nicht so richtig mitbekommen habe. Ach stimmt, da ist ja ein Buch rausgekommen. Stimmt, es ist ja heute, könnte ich mal posten zum Beispiel. Manchmal, bei Kluft und Liebe zum Beispiel, hatte ich richtig auch eine Buchpremiere, die total schön war. Also ehrlich gesagt sehr unterschiedlich. Was ich sagen muss, ist, was ich wahrscheinlich mit Kluft und Liebe am stärksten gelernt habe, dass mein Schreiben, wie ich in Zukunft schreiben möchte, nicht davon abhängt, wie gut oder schlecht ein Buch sich verkauft. Das habe ich mit Kluft und Liebe auf jeden Fall am meisten gelernt, weil ich einfach viel stärker dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin von, es gibt Leute, die hat es erreicht, es gibt Leute, die mir geschrieben haben, ich habe mich getrennt von dem Arsch mit deinem Buch. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch einfach alles, was zählt. Meistens so. Aber in der Regel, dadurch, dass ich wirklich ganz unterschiedliche Bücher habe, die meisten auch ohne Premiere, super, super unterschiedlich.
Ja, ich glaube, das mit den Reaktionen ist natürlich auf der einen Seite ein absolut krasses Privileg, also ne, Gedanken aufschreiben zu können, dann werden die veröffentlicht, Leute lesen das und sagen dir, wie sie es finden. Und gleichzeitig ist das ja aber auch für kleine und große Egos gar nicht so easy, dann mit allem umzugehen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur negative Kritik, sondern auch mit viel positiven Sachen umzugehen, finde ich, ist auch schwierig. Ich habe seit langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber ungefähr seit, ne, eigentlich glaube ich seit meinem ersten Buch tatsächlich psychologische Unterstützung. Genau deswegen, weil ich eben mit meinen Büchern, die ja immer politisch sind, aber auch persönlich eine Art Projektionsfläche bin. Und das ist nicht so leicht, damit umzugehen. Und ich brauche immer wieder mal mehr und mal weniger, also auch manchmal wirklich ein paar Monate gar nicht, aber rund um Buchveröffentlichungen immer Unterstützung, Personen, mit denen ich darüber sprechen kann, die nicht nur meine FreundInnen sind, sondern die ich dafür bezahle, dass sie mir eine Stunde zuhören oder mir auch eine Stunde Ratschläge geben und eben auch so psychologische Tricks, damit umzugehen, vor allem auch sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Weil ich finde, das kann natürlich auch passieren, wenn du rund um so eine, wenn du in so einer Buchveröffentlichung bist, weil Leute posten dann Kram zu deinem Buch und zu dir und es gibt Interviews, wenn es gut läuft. Und man kann so für einen kleinen Moment das Gefühl haben, die Welt dreht sich um dich, aber so ist es nicht. Und das finde ich total wichtig, immer wieder Leute um sich herum zu haben, die einer in diesem Fall mir auch klar machen, die Welt dreht sich nicht um dich, oder auch mir selbst immer wieder klar zu machen, es geht nicht nur darum. Deswegen finde ich rund um Buchveröffentlichung auch total wichtig, ein normales Leben zu haben, was dann auch manchmal schwierig ist, hatten wir in der letzten Folge so mit beruflichen Reisen und Lesungen und so. Und einen Tipp würde ich jetzt hier einfach nochmal so ungefragt mitgeben, weil es war ja auch eine Autorin, die uns das die Frage gestellt hat. Was ich wirklich super hilfreich fand, war, mir 3 bis 5 Leute zu suchen, vorab, vor so einer Buchveröffentlichung, die ich mag, die mich mögen, aber die auch kritisch sind. Also du wärst zum Beispiel so eine Person, fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich dann sagen würde, hier Josie, guck mal, das ist mein Buch. Sag mir mal bitte ehrlich deine Meinung, jetzt auch nicht zu, also wenn du es jetzt richtig scheiße findest, bitte auch nicht zu krass, weil das Buch ist ja dann auch schon fertig.
Voll.
Aber
ich würde es nochmal schreiben.
Genau, also sowas bitte nicht. Aber deswegen halt auch FreundInnen, ne? Die wissen, voll, okay, das jetzt irgendwie nicht. Mhm. Aber die mir so ein ehrliches Feedback geben und dieses Feedback sich dann immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu denken, ah ja, stimmt, doch diese 3 Menschen und ich weiß, ich kann auf die zählen und beziehungsweise ich weiß, ich kann deren Urteil auch, ne, also das ist mir wichtig, um dann eben alles andere so ein bisschen, ja, nicht unbedingt an sich abprallen zu lassen, aber es auf jeden Fall nicht so wichtig fürs eigene Herz und die eigene Seele zu machen. Das finde ich irgendwie so voll wichtig, weil gerade Bücher auch, also die kommen so daher als wären sie jetzt das Manifest irgendwie. Und ich finde fast egal, ob es ein Roman ist oder ein Sachbuch, aber LeserInnen denken oft so, boah, krass, und das denkt die jetzt alles. Und ich finde es so interessant daran, dass wenn Bücher erscheinen, das ja für die AutorInnen meistens so ist, das ist das, was ich vor einem Jahr gedacht habe. Und dann vielleicht in der kurzen Zeit zwischen, ich habe eigentlich morgens noch ein Meeting und das und das und dann muss ich jetzt aber noch dieses Kapitel schnell abgeben und dann hat man das so schnell geschrieben und dann denkt aber eine andere Person, das ist genau das, was diese Mareike Kaiser denkt und das hat die so aufgeschrieben und deswegen denkt die das vielleicht auch für immer. Und ich bin aber, wenn das Buch dann erscheint, schon wieder in einer komplett anderen Phase und denke dann manchmal so, zum Beispiel jetzt bei meinem aktuellen Buch ist es so, habe ich auch letztens bei der Veranstaltung mit Ralf Kaspers aufgeklärt. Ich habe da reingeschrieben, dass ich Robert Habeck hot finde. Also ging es irgendwie so um Äußerlichkeiten von PolitikerInnen und so und wie unterschiedlich die bewertet werden, je nachdem, ob sie weiblich wahrgenommen oder männlich wahrgenommen werden. Und dann wollte ich halt irgendwie sowas über Äußerlichkeiten schreiben und habe halt geschrieben, Robert Habeck finde ich hot. Aber dann, bevor das Buch erschien, gab es die Wahl und Robert Habeck hat am Wahlabend allergrößte Scheiße geredet. Und seitdem finde ich den alles außer hot. Aber jetzt steht in diesem Buch, dass ich ihn hot finde.
Jetzt musst du ihn heiraten, wenn er dir einen Antrag macht.
Nee, ich denke nicht, weil ich habe es ja jetzt klargestellt, einmal im Podcast, einmal auf der Bühne.
Aber es steht im Buch.
Genau.
Und wir wissen nicht, ob das andere gut dokumentiert ist, sage ich dir, wie es ist.
Und das ist krass. Und weißt du, als Leserin finde ich das auch manchmal gar nicht so leicht, das zu abstrahieren, weil natürlich haben Worte auch Gewicht, deswegen schreiben wir ja auch und so weiter. Aber ich bin gerade eben, weil ich ja auch Sachbücher schreibe, zu bestimmten Themen finde ich das dann immer manchmal so witzig, dass ich dann auf Lesereise bin mit einem Buch und eigentlich schreibe ich aber schon an dem nächsten und bin auch viel mehr in diesem nächsten Thema und an dem anderen habe ich mich eigentlich schon abgearbeitet. So, da denke ich dann so, was wollen die denn jetzt von mir zu Geld oder so? Ich schreibe ja jetzt über was ganz anderes. Diese Zeitverzögerung finde ich als Autorin echt manchmal weird.
voll. Bin ich total bei dir. Ich finde es interessant, weil dadurch, dass ich Sachbücher rausbringe, aber auch Kinderbücher, habe ich das Gefühl, so in den letzten Jahren habe ich mehr Feedback zu Kinderbüchern bekommen und das ist ein ganz anderes Ding.
Das ist bestimmt schöner, oder?
Das ist schöner, weil es da eher darum geht, dass du so Geschichten halt erzählt bekommst, wie Kinder irgendwelche Sachen finden. Zum Beispiel habe ich ja ein Buch geschrieben, Tschüss Uroma. Da geht es darum, dass meine Oma gestorben ist. Und es ist ganz süß, weil es gibt so eine Stelle, da fliegen die Figuren nach London und die Tante geht sozusagen mit der Hauptfigur in den Supermarkt, um Chips zu kaufen, weil da gibt es ganz viele Chips, die es in Berlin oder in Deutschland nicht gibt. Und es ist so süß, dann kriege ich so die Rückmeldung, dass halt voll viele Kinder sich so gefragt haben, oh mein Gott, was für Chipsarten könnte es geben, die es hier nicht gibt, solche Sachen. Das ist so ein ganz anderes Feedback-Spektrum und ich muss gerade an einen Freund von mir denken, der hat eine Lesung gemacht mit einem Kinderbuch, was letztes Jahr rauskam, wo er auch einen Text für geschrieben hat, an einer Schule und dann hat ein Kind so gefragt, ja, und wie ist das jetzt mit der Figur? Und dann meint er so, ja, also das weiß ich auch nicht so genau. Und dann meinte das Kind so, ja, aber du hast den Text doch geschrieben. Also solche Rückmeldungen, ganz andere, komplett andere, ja, ganz andere, aber Bereich irgendwie.
Ja. Ja, voll der schöne Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schon sagen darf, aber ich durfte ja auch einen Text für dich schreiben, also für ein Buch, das du herausgeben wirst, das sich auch an Kinder richtet. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat wenig so viel Spaß gemacht die letzten Wochen wie das.
Das ist cute, ne? Das ist ein ganz anderes Schreiben. Ich mag es auch, verstehe ich gut.
Ja, also freue mich sehr auf das Buch. Wird noch ein bisschen dauern, aber... Ja,
nächstes Jahr irgendwann.
Cool. Ach so, genau. Und der Fragestellerin viel Glück.
Ja, echt viel Glück. Und vor allem auch, ehrlich gesagt, viel Spaß.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, nimm an Spaß mit, was du mitnehmen kannst.
Ja, und es einfach auch genießen. Also ich meine, es ist ja wirklich auch ein Privileg und toll, dass Menschen finden, dass deine Gedanken relevant sind. Also am Ende sind die das von allen, aber so relevant, dass sie in einem Buch erscheinen dürfen. Und
dass sie es lesen, von vorne bis hinten. Ich finde das voll krass.
Ja.
Werde ich für immer krass finden.
Ja, ist es auch. Viel Spaß.
Playlist.
Beim ersten Song, den ich auf die Playlist packe, ist mir ganz wichtig zu sagen, nein, ich habe den nicht geklaut von dir. Ja, ich habe ihn auch bei dir auf Instagram gesehen, aber er war schon vorher die ganze Zeit in meinem Kopf. Er war danach die ganze Zeit in meinem Kopf und dann war er gestern sogar noch in der Serie, die ich die letzten Tage geguckt habe, Big Little Lies.
Ah.
Und da kam auf einmal der Song und ich dachte so, also da spielt ja sowieso Musik eine große Rolle, auch sehr, sehr gute Musik. Also wer gute Musik in Serien sehen will, guckt Big Little Lies. Und gestern kam Dreams von Fleetwood Mac.
Ja, der ist definitiv nicht geklaut. Ich finde auch Musik kannst du gar nicht klauen, davon mal ganz abgesehen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, also ich habe es bei dir gesehen, aber ich hatte es vorher schon in meinem Kopf.
Okay.
Nein, diesen Song sollten einfach alle Menschen immer im Kopf haben. Ich finde, es gibt, also das ist wirklich so ein All-Time-Favorite von mir. In der Serie Big Little Lies spielt ja auch Zoe Kravitz mit, die Tochter von Lenny Kravitz. Eigentlich ist das doof wahrscheinlich, wenn sie immer als Tochter von vorgestellt wird, aber in diesem Fall muss ich es machen, weil ich ja kurz vor meiner Grunge-Girl-Phase oder vielleicht auch noch währenddessen riesengroßer Lenny Kravitz-Fan war. Also Josie, du kannst es dir nicht vorstellen. Also wirklich der Größte, der Allergrößte war ich. Und ich kenne jeden Song und jedes Album und habe irgendwie mich durch Zoe Kravitz wieder daran erinnert und dachte so die letzten Tage, boah, ich muss mich mal wieder durchhören und habe alles hoch und runter gehört und war wieder so begeistert, weil dieser Typ ja einfach alles selbst spielt und einfach so ein Tausendsasser der Musik ist und ach, einfach so toll. Und ich habe jetzt für die Playlist Heaven Help in der Akustikversion rausgesucht und habe, als ich mich nochmal durch alles durchgehört habe, gesehen, dass er ja auch ein Album gemacht hat, das ja perfekt zu unserem Podcast passt, weil das Album heißt It is Time for a Love Revolution. Hallo.
Geil.
Und am Ende noch was für unsere jungen HörerInnen. Kennst du Sahide?
Nope.
Nein.
Aber ich bin ja weder jung noch HörerIn.
Chabos wissen, wer Sahide ist. Singt Sahide, die ist 14, hat lange Haare, singt und rappt sie auch. Und ich packe auf die Playlist Mona Lisa Motion, was alle Leute unter 20 wahrscheinlich schon seit Monaten kennen und denken, boah, was empfiehlt die Omi jetzt so spät? Aber hör mal rein, ich find's richtig gut. Ist der neue Haftbefehl. Ist wahrscheinlich blöd zu sagen, ist der neue, aber in diesem Fall, ich sag's einfach. Sahide ist der neue Haftbefehl. Viel Spaß.
Ich habe mich gerade spontan entschlossen, vielleicht so ein bisschen auf deine Playlist zu antworten.
Oh.
Weil mir kam nämlich gerade der Gedanke, warum hast du nicht einfach in deinem Buch geschrieben, du findest Lenny Kravitz hot?
Ja, naja, es ging um die Bewertung von PolitikerInnen wegen Äußerlichkeiten.
Dann hättest du sagen müssen, Lenny Kravitz for President, und dann hättest du ihn bewerten können.
Ja, das könnte ich, ja.
Ich habe in letzter Zeit richtig oft einen Song gehört mit ihm, und zwar, ich liebe diesen Song schon seit ich ein Teenager bin, Lenny Kravitz und Mick Jagger zusammen, God Gave Me Everything. Mhm. Also viel Spaß mit diesem Song, das ist ein richtig guter Song für eigentlich alles, für gutes Wetter, für gute Stimmung, für mir geht's gut und ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen und wenn ihr mich nervt, dann trete ich bei euch die Tür ein. Das ist vielleicht ein guter Song dafür. Ich habe außerdem einen Song, bei diesem Song bin ich von einer anderen Person auf Insta inspiriert worden, und zwar heißt der Song Ode an den Bass von Paul Wetz, und das ist auch so ein richtig guter, einfach ein richtig guter Song mit so richtig viel Energie, und auf den bin ich aufmerksam geworden durch Paul Ninos Naujoks, dem ihr sehr gerne auch auf Insta folgen könnt. Ich finde, das ist bisher die Person, die die besten Insta-Playlists macht. Nichts gegen dich, Mareike.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich liebe die Playlists von Paul. Ich habe Paul auch schon geschrieben, meinte, kannst du mir bitte deine Playlists schicken? Und das hat Paul dann gemacht. Danke
also
an dieser
Nummer
Stelle.
Nummer eins ich, Nummer zwei Paul.
Nein.
Ja,
aber guck mal, mit dir würde ich einen Podcast machen, ne? Also.
Na, mal gucken, ob das jetzt die letzte Folge ist.
Der dritte Song fällt mir heute richtig schwer, weil ich habe innerlich zwei, die sich um diesen Platz streiten. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich tun soll. Sag du eins oder zwei?
Zwei.
Okay. In diesem Fall werde ich den anderen Song das nächste Mal mitbringen. Heute bringe ich mit von Aventura Obsession. Ich weiß nicht, ob du den Song noch kennst. Ist so ein Nullerjahre-Song. Und ich hatte den in letzter Zeit so oft im Kopf, weil ich so dachte, wie hieß nochmal dieser Song? Und ich meine, sie singen auch Obsession. Mhm. Und dann irgendwann heute hat eine Freundin von mir auf Insta eine Story gepostet, wo der im Hintergrund lief. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, er heißt natürlich einfach Obsession.
Und singen sie einfach die ganze Zeit Obsession?
Nein.
Lass mal kurz vorsingen.
Es ist auf Spanisch. Warte, ich muss noch mal kurz überlegen. Ich glaube, der Refrain ist sowas wie, warte mal kurz.
Manchmal kommt man so gar nicht,
ja,
in so
genau,
rein. Ne?
Ja, genau. Es ist sowas so, der Refrain ist, warte mal. No, ich glaube, sie singen No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión. Irgendwie sowas. Genau.
Vielleicht sollten wir unsere Playlists ab heute nur noch singen.
Auf gar keinen Fall.
Gefällt mir gut. Bitte abstimmen. Wir machen eine Abstimmung auf Instagram.
Ich stimme dagegen.
Okay. Achso, war's das?
Ja, ich dachte, okay. Also ich hätte noch mehr Songs, das ist nicht, aber darf ich ja nicht.
Nein, beim nächsten Mal.
Wir freuen, ich habe ja schon aber heute einen vierten reingesneakt sogar.
Wir freuen uns aber drauf. Also mit wir meine ich, weil ich habe jetzt letztens so einen Podcast gehört, in dem eine Person alleine spricht und die ganze Zeit immer sagt, wir sprechen über und sich einfach nur meint. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Also wir freuen uns auf deine Songs, Josie. Ja, jetzt habt ihr ja schon gehört, Josie ist schuld daran, dass wir ab nächster Woche.
Nice try.
Okay, nee, am
Meine liebste Eigenschaft an Mareike, Verantwortung übernehmen für eigene Entscheidungen. I love it.
Also am Ende sind wir jetzt wirklich bei einer sehr, sehr traurigen Nachricht.
Wir bräuchten eigentlich einen Song dafür, finde ich,
ja,
um das zu hinterlegen.
So einen ganz traurigen.
Sag's einfach.
Wir erscheinen nur noch alle 14 Tage, oder?
Ja, erstmal.
Erstmal, vielleicht aber auch, keine Ahnung, also ich traue uns beiden alles zu. Vielleicht
ich
machen
auch.
Wir auch irgendwann mal eine Woche jeden Tag. Kann ich mir auch vorstellen.
So als so Christmas-Special?
Ja.
Als Weihnachtskalender?
Ja, finde ich gar nicht so schlecht.
Nee, ich auch nicht.
Also bereitet euch auf
intense.
Alles vor, aber bereitet euch auch darauf vor, dass wir vielleicht nicht jeden Samstag da sind. Das Gute ist, es gibt ja jetzt aber schon ein paar Folgen und ihr könnt dann einfach alte Folgen nochmal hören oder vielleicht habt ihr auch eine verpasst, dann könnt ihr sie nochmal, also dann könnt ihr sie das erste Mal hören. Alles andere bleibt aber gleich. Vor allem, dass ihr uns bitte weiterhin so lieb bewertet, uns liebe Nachrichten schreibt, die manchmal auch so, also mich total überraschen, wenn die dann so kommen, aber dann sind die so lieb und ihr teilt so nette Sachen mit uns. Also damit meine ich jetzt nicht nur mich und mich, sondern wirklich uns beide.
Mareike und mich.
Genau. Und genau, macht mal so weiter. Ihr seid richtig tolle ZuhörerInnen.
Ja, wirklich. Wir kriegen wirklich manchmal total nette Nachrichten. Also in alle Richtungen, mit Fragen, mit Gedanken anstößen. Ich freue mich da auch voll drüber. Und ich mag tatsächlich auch, dass ihr mit uns in Kontakt tretet, weil dafür ist der Podcast auch da. Also natürlich, Mareike und ich quatschen hier, aber wir wollen auch von euch hören.
Und das machen wir ja auch bald live. Ich weiß gar nicht, ob wir
doch,
schon...
Doch, das dürfen wir
dürfen
sagen.
Dürfen wir schon sagen? Also dann haben wir jetzt voll die gute Kurve, weil wir kommen jetzt so von unten, so der Downer, alle zwei Wochen. Aber jetzt
kommt die gute Nachricht.
Wir sehen uns bald live, wenn ihr möchtet.
Sollen wir das Datum schon sagen?
Wenn wir es haben?
Ja, ja? Ich habe es heute in der E-Mail gelesen. Okay. 28. Juni.
Save the date.
Save the date.
Revolution aber in Berlin. Ferien live. Ja, leider in Berlin.
Nicht leider. Berlin ist doch gut.
Ja, aber wenn jetzt jemand aus Wuppertal zuhört,
ja, stimmt,
und sagt die Person wahrscheinlich schon leider in Berlin.
Ja. Aber wir wissen auch schon, dass wir nicht nur in Berlin Live-Shows haben werden.
Stimmt. Zum Beispiel die Person in Wuppertal wird sich im Herbst freuen.
Ja.
Also liebe Grüße in alle Richtungen. Danke, dass ihr uns hört. Abonniert uns, klickt auf irgendeine Glocke, also unsere in diesen Feeds und bis bald.
Ciao.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Schnitt Nina Potzel.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Anlatontasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
Ich muss kurz überlegen, was ich sage. Weil ich glaube, ich schlafe gleich gerade ein. Ich habe wirklich so ein Gefühl von, ich schlafe gleich ein. Bin wieder da, aber.
Musst du dich in meinen Mund geflogen?
Oh nein, die du eben so.
Ja,
wirklich?
Ja, ich glaube, ich war gerade so kurz. Oh.